Finde dein Mama-Konzept. Moin, hier ist Caroline Habekost und hier bekommst du auf die Ohren, wie du deine To-Dos als Mutter in den Griff bekommst und wie du mehr Zeit bekommst für dich als Mama. Du bekommst hier ein Leben mit einer erfüllten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sodass du morgens wach wirst und sagst, hell yes, hab ich einen Bock auf meinen Tag. Heute in dieser Episode habe ich zwei Gäste da, nämlich Michelle und Katharina vom Podcast Mama für Sorge. Und Michelle ist Mutter, Psychologin und fachliche Teamleiterin bei Frühen Hilfen und Autorin. Katharina ist ebenfalls Mutter und arbeitet als Lektorin und Autorin. Und zusammen haben sie eben das Projekt Mama für Sorge ins Leben gerufen und auch einen Podcast mit genau diesem Namen, in dem ich übrigens auch zu Gast war. Also klick dich unbedingt mal rein. Und heute sprechen wir über das Thema Schuldgefühle, was Schuldgefühle sind, wie du mit denen umgehen kannst, was so das häufigste Schuldgefühl unter uns Müttern ist sozusagen und wie wir auch mit der inneren Kritikerin in uns umgehen können. Also freu dich auf eine Episode mit vielen Impulsen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Was sind die häufigsten Schuldgefühle, mit denen Mütter heute kämpfen und warum sind sie so weit verbreitet?
Ich glaube, es ist vor allem eins, das alle überstrahlt und wo alle mit dranhängen, ich bin keine gute Mutter. Also ich habe ein Schuldgefühl, weil ich nicht gut genug bin. Ja. Und da hängen dann ganz viele andere Themen auch dran, aber das steht oft so drüber.
Ja, da hängt dann dran, was ich von der Mutterschaft erwarte und wie ich die Mutterschaft definiere. Und dann eben wird es immer kleinteiliger in Sachen Tragen, Stillen, Füttern. Da hängen sich dann ganz viele kleine Schuldgefühle ans Große dran und machen das Päckchen immer, immer schwerer.
Ich habe mal gehört, also nur die guten Mütter stellen sich die Frage, bin ich eine gute Mutter? Würdet ihr das unterstützen?
Ich würde sagen, es ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass man reflektiert sein möchte und dass man das Beste für sein Kind möchte und dass einem das so viel wert ist, dass man sich so viele Gedanken macht. Ach, das ist prinzipiell eine gute Sache, ja.
Okay, und wenn das so das weit verbreitete ist, ist es sozusagen typisch in allen Nationen? Ist das was typisch Deutsches, Europäisches? Kennt ihr euch da sozusagen weiter verbreitet aus? Weil ich frage mich so, woher kommt es? Ne? Du hast ja auch so gesagt, stillen, tragen. Da hatte ich echt das Gefühl, jetzt bei meinen drei Kindern zu unterschiedlichen Zeiten, wo ich die bekommen habe, dass da einfach ganz anders mit umgegangen wurde. Ne? Also beim ersten Kind war so Dauertragen, da warst du eher eine schlechte Mutter, dann kannst du nicht loslassen. Und beim dritten Kind wurdest du immer, also ne, das ist 2020 geboren, da wurde ich immer gelobt, wie viel ich mein Kind trage.
Ja, du sagst was, also es hat auch was mit der Zeit zu tun und sicher auch mit dem Ort. Also wir haben bei uns im Mama-Fürsorge-Podcast auch mal so in andere Länder geguckt. Und es gibt natürlich Länder, wo zum Beispiel Betreuung unter einem Jahr so üblich ist oder gar nicht anders geht, dass da gar kein so schlechtes Gewissen da ist wie in Deutschland. Und es gibt so ein paar, also es gibt ein Mutterbild in Deutschland. Also Rabenmutter ist ja auch ein deutscher Begriff, den man woanders nicht kennt. Da hat sich schon auch aus der NS-Zeit tatsächlich viel mit rübergetragen, was Mutterschaft und so ein Muttermythos angeht. Und da, aus dem speisen sich ganz viele schlechte Gewissen und Schuldgefühle. Und das ist schon ein bisschen typisch deutsch teilweise. Aber da hat wahrscheinlich jedes Land seine eigenen Probleme oder Herausforderungen und Erwartungen an Mütter eben, woraus sich wiederum Schuldgefühle ergeben.
Genau, die Auslöser für Schuldgefühle sind kulturell unterschiedlich. Ich denke aber, Schuldgefühle kann man, glaube ich, auch wenn es ein bisschen provokativ klingt, schon sagen, Schuldgefühle sind weiblich. Also die weibliche Sozialisation trägt massiv dazu bei, dass wir für Schuldgefühle viel anfälliger sind. Weil man von klein auf lernt, dass wir in der Verantwortung sind für Pflege, für Care-Arbeit, für die Bedürfnisse anderer, für die Systeme, für die Familienmitglieder, für die Beziehungspflege. All diese Dinge werden uns anerzogen, übergestülpt, gehören zu unserer Identifikation als Frau, möchte ich sagen. Und immer wenn wir da das Gefühl haben, dass wir da nicht genug sind, nicht ausreichend leisten, dann sind wir im Schuldrad. Was nicht heißt, dass Männer nicht auch Schuldgefühle haben, die sind thematisch anders gelagert. Und wenn man sich, wir hatten da im Buch auch ja eine Studie dazu, dass sie schon dann auch ein bisschen geringer sind, was jetzt diese Kleinteiligkeit angeht. Also wo dann Frauen einfach 23 Mal in der Woche ein schlechtes Gewissen haben, schneiden die Männer dann ein bisschen anders ab, dafür aber in größeren Themen, wenn sie dann das Gefühl haben, dass sie nicht in ihrer Versorgerrolle nicht nachkommen.
Ja, kann ich auch aus meinen eigenen Beobachtungen bestätigen, ne? Wenn der Mann arbeitslos ist oder wenig Geld einbringt für sein Gefühl, massive Schuldgefühle.
Genau.
Und viele Frauen kommen ja relativ gut damit klar, Teilzeit und weniger verdienen, aber dafür mehr Zeit zum Beispiel mit den Kindern oder so, ne?
Zumindest was die Schuldgefühle angeht, weil es ja gesellschaftlich so akzeptiert ist, genau.
Genau, es ist so krass akzeptiert, ne? Und oft, wenn wir es anders machen, dann eben nicht. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ein Schuldgefühl, ich sage mal in Anführungsstrichen, angebracht ist, oder ob es eher ein unnötiges Schuldgefühl ist? Oder gibt es vielleicht sogar auch einen anderen Begriff für angebrachte Schuldgefühle, die netter klingen?
Ja, also wir haben in unserem Buch ja die Vera erfunden. Also es gibt ja eine innere Kritikerin, die uns so Schuldgefühl auch einredet. Das haben wir jetzt, glaube ich, im Gespräch schon klar geworden. Und wir haben eine innere Freundin ihr auf die Schulter gesetzt. Das ist die Vera. Und Vera hat vier Buchstaben, Vera. Und an denen kann man auch so ein bisschen den Check machen, ist es denn angebracht, ein Schuldgefühl? Ich habe gerade keinen Begriff für die Angebrachten, der besser wäre. Vielleicht kann Michelle parallel überlegen. Genau. Und Vera sagt eben, frag dich immer, bist du überhaupt in der Verantwortung? Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil ein gutes Beispiel ist, finde ich immer, das Kind ist krank. Bin ich in der Verantwortung und bin ich allein in der Verantwortung? Also das heißt, man könnte noch sagen, habe ich das Kind irgendwie willentlich eine Infektion ausgesetzt und bin ich allein dafür verantwortlich, dass es warm genug angezogen und was man sich da alles vorstellen kann. Also bin ich da überhaupt allein in der Verantwortung? Bei dem Krankwerden ist es schon schwierig. Habe ich dann Einfluss? Das sind wir nämlich, also das E von Vera. Ja, ich habe halt keinen Einfluss, dass wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, gerade sind alle Kinder von uns gesund. Aber das liegt nicht daran, dass wir so gute Mütter sind, sondern wir hatten Glück im November. Genau. Welche schlimmen Resultate sind denn zu erwarten? Also beim normalen Infekt in der Regel nichts Schlimmes. Muss ich dann jetzt ein wahnsinniges Schuldgefühl haben? Und welche Ansprüche habe ich eigentlich an mich und haben andere an mich? Und in dem Fall wäre es wahrscheinlich mein Anspruch, mein Kind darf nicht so viel krank werden. Kein Kinderarzt hätte diesen Anspruch, weil er weiß, es sind 12 Infekte im Jahr normal. Also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was das so sehr klar ist. Aber diese vier Fragen kann man sich immer stellen. Vielleicht nicht in der Akutsituation, aber vielleicht bei Schuldgefühlen, beim schlechten Gewissen, das einem so permanent plagt, kann man sich diese vier Fragen mal stellen und überlegen, macht es eigentlich Sinn, dass ich mich da so quäle deshalb?
Und ich finde, der Begriff angebracht, also den finde ich prinzipiell auch angebracht, weil ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass Schuldgefühle eine Funktion haben. Sie wollen uns versichern, dass wir gemäß unseren Werten agieren. Sie wollen uns helfen, dass wir Grenzen nicht überschreiten, Gesetze nicht brechen, im sozialen Miteinander da auch sozial kompetent agieren. Also Schuldgefühle schauen, lassen uns da hinschauen, wo wir eventuell anderen Schaden zugefügt haben, sie verletzt haben, haben gemeine Dinge gesagt haben, wo wir zu unserem Kind über die Maße vielleicht streng waren oder verbal gewalttätig oder mit dem Partner über die Stränge geschlagen haben. All das Schuldgefühl sagt uns dann wie ein Warnsignal, oh, guck mal, das war nicht okay. Das Problem ist, also und dann sind es ja auch angebrachte Schuldgefühle. Ich habe jemandem wehgetan, ich habe Schaden zugefügt, willentlich, wissentlich. Muss das auch wieder gut machen. Ich muss es dann als Aktivitätssignal sehen, da gibt es wieder was zu richten. Das Problem ist, wenn diese Schuldgefühle sich plötzlich generalisieren, und sie nicht mehr angebracht sind. Weil eben, wenn ich ein Schuldgefühl habe, weil mein Kind krank ist, was genau, wofür fühle ich mich jetzt gerade schuldig? Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, wenn 12 Infekte im Jahr krank sind und ich mein Kind nicht in eine Watte packen kann, damit es ja nie mit irgendeinem Keim in Berührung kommt, dann hatte ich darauf keinen Einfluss. Bin nicht verantwortlich dafür, dass Bakterien sich rumtreiben und Viren sich rumtreiben. All das ist dann kein angebrachtes Schuldgefühl. Hätte ich meinem Kind jetzt aber wirklich, also hätte ich es krank gemacht, da wären wir jetzt aber schon bei einem, da wären wir ja schon bei einem Verbrechen an und für sich, ich und einem psychiatrischen Störungsbild, womit ihre Kinder krank waren. Dann wäre es gut, wenn sie ein schlechtes Gewissen hätten. So, das ist der Unterschied. Und dann wäre es auch angebracht. Deswegen fällt mir dafür auch kein anderer Begriff ein, weil dann will sogar die Gesellschaft, dass man sich schuldig fühlt, oder? Zu
Ja.
Recht.
Also bei dem Beispiel krank verstehe ich es und ich glaube, dass viele trotzdem dann denken, ah, ich hätte dieses Kind dicker anziehen sollen, ich hätte es
Genau.
dünner anziehen müssen, es hätte nicht mit geföhnten Haaren rausgehen dürfen, weil dann waren die doch noch nicht ganz trocken. Und das ist ja oft nicht die Wahrheit. Also ich habe meine
Genau.
Kinder auch schon mit nassen Haaren im Winter rausgelassen und die sind gesund geblieben. So, und ich habe die auch schon mit Mütze rausgeschickt und die sind krank geworden. Also ich glaube, dass es dann im Real Life relativ schwierig auch sein kann, das zu unterscheiden. Oder?
Ja, das ist halt, weil die Gesellschaft von uns erwartet, alles im Griff zu haben und wir diese Erwartung übernehmen. Also es sind ja Erwartungen, die von außen kommen und wir übernehmen das dann. Und dann wird es ein bisschen wirr. Was mir immer ganz gut hilft, ich überlege, was passiert, wenn meine beste Freundin, deswegen auch die Vera, die als Freundin auf der Schulter sitzt, wenn ich der das erzähle, was würde die sagen? Und die würde sagen, hä, kannst du nichts dafür?
Ja.
Ne? Also wie würden wir bei anderen, wie streng wären wir mit anderen? Weil bei anderen haben wir immer eher die Freundin im Blick und bei uns immer selbst die Kritikerin. Und dieses kurz abchecken, was würde die beste Freundin gerade zu mir sagen, das hilft ganz gut, wenn man sich irgendwie gar nicht mehr sicher ist, ob das normal oder unnormal ist.
Ja, lass uns gerne noch mal ein zweites Beispiel aufmachen, weil in meiner Community sind die ja vor allem berufstätige Mütter und ganz häufig haben sie ein schlechtes Gewissen und es ist auch unabhängig davon, wie viele Stunden sie erwerbsarbeiten. Sie selber denken aber immer, es ist zu viel, ne? Also wenn sie ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber haben, wenn sie wenig Stunden erwerbsarbeiten, haben sie oft ein schlechtes Gefühl dem Arbeitgeber gegenüber. Aber nehmen wir den ersten Fall. Also sie arbeitet vielleicht 20 oder 30 Stunden die Woche und hat das Gefühl, ich arbeite zu viel und da ist ein schlechtes Gewissen. Und gleichzeitig ist es sehr häufig eine sehr bewusste Entscheidung für die Anzahl der Stunden, um ein gewisses Geld zu bekommen oder eine gewisse Position im Unternehmen zu haben. Könnt ihr da mal aufzeigen, wie kann sie damit umgehen, damit dieses schlechte Gewissen sich auflöst, weil ich würde denken, das ist nicht angebrachter, dauerhaft ein schlechtes Gewissen zu haben, vorausgesetzt, es wurde eine bewusste Entscheidung am Anfang getroffen.
Ja, dazu möchte ich gerne das R aus Vera mal zu Rate ziehen, wo wir prüfen, ob diese Entscheidung, die ich getroffen habe, eine negative Konsequenz nach sich zieht. Also das R ist das negative Resultat, hat. Und da den Blick auf alle Familienmitglieder zu richten, inwiefern geht es mir denn mit der Erwerbstätigkeit? Also ist das was ich auch für mich gerne tue, weil da erlebe ich mich als kompetent, als selbstwirksam, als eigenmächtig. Also ist das auch was für mich als Mutter schon mal einen positiven Effekt hat oder einen negativen Effekt. Dann, wie schaut es für meine Kinder aus? Sind die in der Zeit gut betreut? Erleben die vielleicht auch viel Cooles oder sind die eh in der Schule, sodass diese Zeit dann eh prinzipiell frei wäre? Oder genau, was machen die? Welche Auswirkungen hat meine Berufstätigkeit auf meine Kinder? Und da auch wirklich bitte ganz wertfrei hinschauen. Also nicht dieses alte Bild überstülpen, ja, eben wenn ich es vor 3 in den Kindergarten gebe, dann wirkt es sich negativ aufs Kind aus. Das ist pauschal gesagt einfach falsch, weil es kommt immer auf die Betreuungssituation drauf an. Wenn ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe, dann werde ich bestimmt auch eine bewusste Entscheidung für ein Betreuungssetting getroffen haben, sofern mir das möglich war. Also da schauen, ob man überhaupt mein schlechtes Gewissen insofern rechtfertigen könnte, dass wirklich negative Konsequenzen auf uns zukommen. Wie schaut es in unserem Familiensystem aus? Wären, wenn ich nicht berufstätig wäre, negative Konsequenzen zu erwarten vielleicht? Wie zum Beispiel, dass wir zu wenig Geld hätten, um unseren Lebensstandard zu halten oder unsere Wohnung zu bezahlen, unsere existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Daran geknüpft ist tatsächlich auch etwas, was mir massiv wichtig ist, wir haben manchmal auch gar nicht die Wahl. sich für Dinge fertig zu machen, für wo wir keine Wahl haben, weil wir berufstätig sein müssen, weil wir in einer Teuerungskrise stecken, weil wir aber davor noch ein Haus gekauft haben oder eine Wohnung oder eben einen Wohnraum, der Wohnraum teurer geworden ist und uns die Wahl eigentlich genommen wurde. Sich da dafür fertig zu machen, ist deswegen nicht angebracht, weil wir uns dann nur krank machen. Und wenn wir das Beste geben und tun, um unsere Familie zu erhalten, dass es unseren Kindern gut geht, dann sind wir voll in unserer Verantwortung für die Fürsorge der Kinder, aber nicht in der Verantwortung dafür, dass die Lebensumstände sich geändert haben und wir keine andere Wahl hatten, als unsere Familie zu versorgen und berufstätig zu werden. Also da die Sachen mal wirklich durchzuklopfen, was da hinter dem schlechten Gewissen steht, ist es nur der Anspruch von außen, eben, dass Kinder nicht so viel fremdbetreut, in Anführungsstrichen, können, also außer Haus betreut können, oder zeigen sich wirklich in unserer Familie irgendwelche Auswirkungen deswegen. Diese Punkte abklopfen und dann schauen, ob die innere Kritikerin nicht eigentlich nur Altes reproduziert.
Genau, es geht ja auch darum, würde ich gerne viel, viel mehr Zeit verbringen, dann ist es manchmal eben nicht in unserem Einflussgebiet, weil wir viel mehr arbeiten müssen, als wir gern wollen. Aber eben auch ist es nur die Mama, die sagt, ah, du bist jetzt schon wieder erst um 15 Uhr nach Hause gekommen, da waren die jetzt schon wieder so lang dort und so. Also das ist ja oft, fühlen wir uns ja deshalb schlecht, weil andere uns das dann einreden wollen und übernehmen. Das kommt eben noch obendrauf.
Und deshalb höre ich ganz häufig, also wir haben ja eh hier sehr kurze Betreuungszeiten, also bis maximal 13:30 Uhr. Und ich kenne es ganz viel von Müttern, die irgendwie bis 16, 17 Uhr ihr Kind betreuen lassen können. Und dann sagen sie mal, ich wollte es doch schon um 15 Uhr abholen. Und jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, ne? Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Und damit zermartern die sich halt komplett, ne? Wo ich mir auch immer denke, ja, also ob das Kind jetzt eine halbe Stunde mehr oder weniger da ist, wahrscheinlich macht das gar keinen Unterschied, ne?
Und bei der Betreuungssituation, also bei mir ist gerade die aktuelle Situation, ich arbeite weniger, weil es mir psychisch nicht so gut ging. Und meine Kinder gehen trotzdem genauso lange in die Betreuung. Und das ist nicht so einfach, weil man manchmal ein schlechtes Gewissen hat. Aber dann sage ich mir immer wieder auch, ich bin auch für mich verantwortlich, dass es mir gut geht, dann kann ich mich besser um die Kinder kümmern, wir müssen auf alle Bedürfnisse achten, ne? Also weil das jetzt so im Raum steht, so, ja, man muss ja arbeiten, dann muss man die auch abgeben, wenn man die Betreuungsfrage stellt, nee, ist auch okay, wenn man dann auf sich schaut derzeit, ja, dass es einem selber gut geht. Also manchmal sind eben Krankheiten da oder es geht einem nicht gut oder die Belastung ist hoch, weil ich weiß, dass da ganz viel in der Notbetreuungszeit dann die Frage war, bin ich jetzt, habe ich einen Anspruch auf die Notbetreuung? Und ich finde ganz klar, wenn ich psychisch überlastet bin, dann habe ich eigentlich auch einen Anspruch auf die Notbetreuung, so. Also das muss man auch mal nochmal bei dem Thema mitdenken, finde ich, wenn man an die mentale Gesundheit auch von den Müttern denkt.
Ich finde Notbetreuung ein ganz wichtiges Stichwort, weil da geht es immer um Erwerbsarbeit und das regt mich total auf, weil Erwerbsarbeit ist ja in unserer Kultur irgendwie ein so hohes Gut, ne? Und wenn du aber eben sagst, so, oh Leute, mir ist es irgendwie zu anstrengend, ja, also ich muss ja nicht mal irgendeine Krankheit haben, sondern einfach, es ist mir zu anstrengend, dauerhaft so viele Kinder 24 Stunden 7 zu betreuen, dann heißt es immer, ja, aber du wolltest doch die Kinder. Wo ich so denke, so, ja, ist doch kein Argument. Also, so, ich wollte auch meinen Partner und ich verbringe auch nicht 24 Stunden sieben mit dem. Also.
Auch nochmal schön, ja. Ich sage immer ganz oft, ne, man hat sich auch einen Job ausgesucht und darf mal drüber motzen, aber auch der Partner, ja. Auch mit dem gerate ich mal aneinander oder der ist mir mal zu viel, stimmt, ja.
Ja, also da finde ich, dürfen wir auch nochmal reflektieren, dass Arbeit so einen hohen Wert ist. Und ich habe neulich jemanden sagen hören, Arbeit ist in Deutschland wie so ein Gott, den wir anhimmeln. Und da dachte ich, das stimmt eigentlich, ne? Also weil sozusagen alles damit gerechtfertigt wird. Wenn du sagst, ich habe keine Lust, zum Geburtstag zu kommen, sagen alle, hä, wie, warum, hä, das kannst du so nicht sagen. Und wenn du sagst, ich muss arbeiten, sagen alle, ach Mensch, schade, ja, dann vielleicht nächstes Jahr. Das wird sofort akzeptiert. Ich würde gerne noch einmal auf das Thema keine Wahl haben zurück, weil einerseits unterstreiche ich total das, was du gesagt hast, Michelle. Manchmal haben wir keine Wahl und dann ist es einfach auch so und dann dürfen wir da durchgehen. Und gleichzeitig erlebe ich sehr häufig, dass viele einfach sofort in einer Einbahnstraße denken und halt sagen, naja, jetzt haben wir ja dieses Haus gekauft, jetzt sind ja die Lebenshaltungskosten höher gegangen, dann muss ich ja mehr arbeiten. Und ich finde schon, dass es Situationen gibt, wo wir einmal hinterfragen dürfen, ist es wirklich eine kluge Entscheidung gewesen, gewesen, das Haus zu diesen Konditionen zu kaufen, zu bauen? Ist es wirklich klug, die Hälfte unseres Einkommens für Wohnen auszugeben? Ja, oder ich habe auch Mütter, die regelmäßig zum Beispiel in Urlaub fahren, der auch nicht so günstig ist, und sie halt aber sagen, das ist unser Standard, wir brauchen das. Ne? Wo ich manchmal denke, ja, vielleicht brauchst du den Urlaub auch nicht, wenn du einen entspannteren Alltag hättest und gleichzeitig fahre ich auch total gerne in Urlaub. Also ich finde, dieses keine Wahl haben ist auch ein schwieriger Grad von, habe ich wirklich keine Wahl oder möchte ich grundsätzliche Entscheidungen aus der Vergangenheit nicht umentscheiden?
Ja, da gebe ich dir total recht, dass man da gut hingucken muss. Das, ich denke, ich arbeite relativ oft mit Familien, wo ich sagen kann, da gibt's keine Wahl. Da sprechen wir nicht von gekauften Häusern, da sprechen wir nicht von Urlaub, da sprechen wir gerade davon, dass die Miete für die geförderte Wohnung irgendwie machbar ist und dass die Kinder was zum Anziehen haben und dann vielleicht noch mit auf den Schulausflug oder die Schulwoche können und solche Sachen. Und da sehe ich ganz oft, da können wir wirklich davon sprechen, dass es nicht die Wahl gibt, dass da die Mutter dann auch noch 3 Jahre zu Hause bleibt, bis sie dann bis sie wieder ein bisschen einsteigt und das dann auch nicht mit 20 Stunden getan ist, ihn dann vielleicht auch wirklich berufen, wo auch die Löhne nicht wirklich sehr gut sind. Also dann working poor people, oder? Die arbeiten und trotzdem reicht's nicht. Nee, und klar, also alle anderen lade ich immer ein, wenn es darum geht, ob man eine Wahl hat zu schauen, wo in unserem Leben gibt es noch Punkte, die veränderbar sind, wo wir vielleicht doch noch eine Wahl haben, wo wir den Alltag entschlacken können, die Betreuungssituation verbessern können, welche Ressourcen können aktiviert werden, wo können wir vielleicht auch verzichten für eine Zeit, um uns insgesamt das Leben aber dann entspannter zu machen. Genau, also da gibt es eben beides.
Ja.
Da darf man natürlich gut hingucken, wie sehr hat man keine Wahl.
Ja. Also ich habe das auch gerade privat einfach meine Arbeitszeit deutlich reduziert und habe da lang mit mir gerungen, aber merke, dass es uns so viel besser geht damit. Und da musste ich jetzt, sage ich mal, also wir haben das Privileg, dass es möglich ist, und ich musste so ein bisschen meine Vorstellung von mir und meiner Karriere und dem, was ich so will, auch einfach nochmal überdenken. Das war schmerzhaft und gar nicht so einfach, aber seitdem ist es viel angenehmer im Familienalltag. Und ich habe viel seltener schlechtes Gewissen auch. Ne? Und das war eben so eine Entscheidung. Da dachte ich mir, ich muss, das muss doch so laufen und es muss doch so gehen, weil ich will das so, aber da mussten wir auch noch mal umdenken und ich viel umdenken, ja.
Ich habe auch das Gefühl, wir kämpfen da so sehr gegen Prägung. Ne? Also ich kenne das auch von mir, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich einerseits dachte, okay, ich will jetzt nicht so eine Selbstständige sein, die immer alle Termine mit den Kindern abnimmt und dann die Selbstständigkeit nach unten priorisiert. Und gleichzeitig will ich auch nicht diejenige sein, die jetzt in jeder freien Minute immer nur erwerbsarbeitet und nichts anderes mehr macht. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, einmal im Monat gehe ich in meiner Erwerbsarbeitszeit, weil wir haben definierte Zeiten, mein Mann und ich, wann wer erwerbsarbeiten kann, gehe ich und mache irgendwie Wellness, Sauna oder im Sommer einen großen Spaziergang oder so, einfach um meine mentale Gesundheit zu stärken. Und die ersten Male habe ich immer dazu geneigt, es nochmal zu schieben, zu sagen, ah nee, diese Woche ist jetzt wirklich schlecht, so, ne? Und dann war es irgendwie Ende des Monats so, ah Mist, du müsstest jetzt gehen oder gehst du nächstes Monat zweimal? Natürlich bin ich nicht zweimal gegangen. Und dann habe ich gesagt, nee, so geht das nicht, du gehst jetzt. So, und dann habe ich mich die ersten Male wirklich gezwungen, dann bin ich auch in die Sauna gefahren, weil zu Hause entspannen ist ja dann nochmal schwieriger. Mhm. Und zum Glück ist Sauna was mich total entspannt. Also als ich dann da war, ging es ziemlich gut. Aber ich kenne auch so diese inneren Kämpfe von, kann ich das jetzt wirklich machen und müsste ich nicht eigentlich und Und ich kann nur sagen, ich mache das jetzt seit 2,5 Jahren ziemlich regelmäßig und es ist das Beste ever. Also das muss ja nicht jeder genauso planen wie ich, aber so dieses es überwinden, es zu tun und eigene Strategien zu finden, es für sich möglich machen, kann ich nur empfehlen.
Mhm. Ja. Und dazu wollte ich auch vorher noch sagen, wenn wir so ein schlechtes Gewissen wegen der Betreuung haben, dann lassen wir ja auch manchmal einfach das Kind ganz aus dem Blick. Also was habe ich mich zeitenweise abgehetzt, ihn früher zu holen oder eben mittags zu holen statt Nachmittag, und ohne darauf zu achten, was er eigentlich wollte, bis er irgendwann mal mein Sohn irgendwann mal gesagt hat, ich will auch mal Nachmittag sein. Da sind aus anderen Gruppen Kinder und So, okay, und eigentlich, ja, toll, ja, bitte, dann, und dann habe ich da nicht gearbeitet, sondern tatsächlich dann auch mal ein bisschen, also normal aufgehört und mir einen Nachmittag für mich gegönnt. Und das war dann, für mich so ein schöner Ausstiegsmoment. Und, aber eben, ich habe ja da die ganze Zeit nur drauf geschaut, ah ja, Kinder, ich muss immer ganz früh sein und da darf nicht der Letzte sein, der abgeholt wird und mich da selber so gestresst. Und gar nicht drauf geguckt, was er vielleicht eigentlich gerne mal möchte, mag. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand auch schon mal so gegangen ist, aber manchmal hat er gesagt, du kommst zu früh.
Ja.
Da
Ich
hätte ich.
möchte auch mal der Letzte sein. Dann habe ich die
Ja,
Erzieherinnen ganz für
ja.
mich.
Genau. Also
Okay.
nicht, dass das jetzt bei allen so ist, aber der Blick fehlt ja da. Was will denn vielleicht
Ja.
eigentlich mein
Ich
Kind?
kenne das auch so, dass die Kleine sagt, kannst du mich heute früh abholen?
Ja.
Und ich kann immer entscheiden, hole ich sie ab, bevor die Großen kommen oder danach sozusagen. Und dann habe ich sie so davor abgeholt und dann komme ich hin und dann sagt sie, nee, jetzt wollt sie noch nicht los. Dann sage ich, ja, jetzt müssen wir aber los, weil gleich kommen die anderen von der Schule. So, ne? Lass uns noch mal mehr in Richtung Strategien gehen, damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist ja, das Selbstmitgefühl zu stärken. Was bedeutet das und wie kann ich das leben?
Hat eigentlich Katharina tatsächlich schon ein bisschen verraten, es ist die innere Freundin. Also ganz gerne mal diesen Schritt zurückzumachen an, wie wir denn eigentlich mit einer Freundin sprechen würden oder der besten Freundin oder einer anderen Mama, die wir gerne mögen, wenn sie uns von solchen Sachen berichten würde. Mal, jetzt war meiner schon wieder der Letzte im Kindergarten, als ich ihn abgeholt habe. Oder jetzt waren wir am Wochenende krank und es gab Snacks und Fernsehen, weil einfach irgendwie die Kraft raus war. Oder eben ich hatte einen richtig schlechten Tag und bin laut geworden. Was würden wir der denn sagen? Weil wir würden sicherlich nicht das sagen, was wir uns innerlich sagen. Ich habe in meinem Leben noch zu keiner Freundin gesagt, ja, was bist eigentlich du für eine miese Mutter? Oder wie kannst du das deinem Kind antun und dass es dann an dem Wochenende nur Snacks gab? Oder wie ihr wart bei McDonald's? Ja, bist du des Wahnes? Nee, würde ich alles nicht sagen. Ich würde sagen, du, hey, wenn es dir nicht gut gegangen ist und ihr euch ausgeruht habt, dann war das absolut vollkommen in Ordnung. Und wenn sie sich Sorgen machen würde, würde ich vielleicht noch, aber das auch nur, weil ich den beruflichen Hintergrund habe, würde ich vielleicht noch sagen, du schau, wenn das nicht bei euch der Alltag ist, immer das ganze Jahr nur Snacks und Fernsehen, dann ist da nichts passiert, kein Schaden passiert, der wird sie vielleicht nur beruhigen, aber sicher würde ich sie nie fertig machen, ja? Aber uns selber machen wir fertig. Und diesen ersten Schritt zu gehen, sich vorzustellen, was würde ich einer anderen Freundin sagen, und dann Stück für Stück, das ist Übungssache, so wie alles, was wir mit Mindset und mentalen Strategien haben, da Stück für Stück üben, auch so mit uns zu sprechen, das auch mal zu hören. Und so, okay, eigentlich ist es schon, okay, ja, das war, ich muss mich da entschuldigen, weil ich bin laut geworden, aber ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, ich war an dem Tag komplett fertig, in der Arbeit war es blöd, PMS hatte ich auch. Was auch immer, einfach mit sich selber nachsichtig auch mal zu sein und zu sagen, ja, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler. Und so wie wir es mit einer Freundin auch wären. Und das üben, vielleicht auch mal laut sagen oder eben wohin schreiben, an den Spiegel, sichtbar machen, dass wir gut genug sind.
Sich mal auf die Schulter klopfen, das hat meine Therapeutin mal gesagt, ne, dass es auch so eine Bewegung ist, ne? So, das ist immer, wenn ich das mache, sage, ist okay. So. Solche Dinge klingen manchmal doof,
Ja.
aber solche Tricks helfen, ja, weil da ist Berührung da, ist Bewegung da und es erinnert einen daran und man kommt so kurz raus aus der Situation. Sowas zum Beispiel.
Liebe ja den Satz, man muss sich selber loben, sonst kommt man nicht nach oben. Gibt es denn Übungen oder so eine Art Routinen, die ich grundsätzlich machen kann, ohne dass ich jetzt ein spezifisches Thema habe, um ja Schuldgefühle abzubauen oder eben auch gar keine aufzubauen.
Ich würde mir das, was Michelle gesagt hat, an den Spiegel schreiben. Ne? Also, du bist gut genug. Das ist ja ein Satz, der immer öfter kommt. Also, diese Manifestationen, ich bin nicht immer ganz der Freund davon, aber es das ab und zu mal zu lesen. Ich habe da so eine Postkarte auch. Kinder brauchen keine perfekte Mama, sondern eine, die sie liebt oder irgend sowas. Ja? Also, die steht bei mir im Bad am Spiegel und da gucke ich jeden Tag drauf. Und an manchen Tagen kann ich es be besser manifestieren, an manchen weniger. Aber sich das immer wieder zu sagen, also das ist, finde ich, das steht der Tropfen hüllt den Stein. Wir hören die ganzen Ansprüche den ganzen Tag, dagegen solche Dinge zu stellen und diese Ansprüche zurückzudrängen.
Ja. Ich kann nur empfehlen, von dem negativen Blick wegzugehen und sich vielleicht wirklich einmal am Tag, in der Früh oder am Abend, nicht sich selber aufzuzählen, was man heute alles wieder nicht geschafft hat und dass das Kind eben zu viel Süßes gegessen hat. Also wir machen ja abends gerne dann im Bett so ein Gedankenkarussell, was wir heute alles nicht, welches To-Do alles hinten übergefallen ist und was, dass wir eben geschumpfen haben oder sogar Wenn-Dann-Satz gesagt haben und was nicht alles da abends dann auf uns einprasselt. Und da mal ganz aktiv Stopp zu sagen, in sich drin, so hey, stopp, und jetzt schaue ich dahin, was ich heute geschafft habe und was ich eigentlich alles geleistet habe heute. Ich war auf der Arbeit, ich habe das Kind pünktlich in den Kindergarten gebracht und es hatte sogar eine Mütze an. Und es war Obst in der Jausenbox und das war am Mittag dann sogar leer. Ich wette, man findet solche Sachen, aber wir sehen sie halt nicht. Und also ich klopfe mir auf die Schulter, wenn ich mittags die Jausenbox oder nachmittags die Jausenbox von meinem Sohn aufmache und das Obst und Gemüse da drin ist nicht mehr da. Dann denke ich mir, ey, guck. Ich habe heute Vitamine in mein Kind gekriegt, irgendwie. Ich hoffe, er hat sie nicht weitergegeben. Ich frage nicht nach, weil sonst.
Ja,
Aber
ich finde
ja.
auch, man kann das mit den Kindern machen. Also wir machen abends immer die drei besten Sachen. Und das Spannende ist, dass die Kinder oft als drei beste Sachen Dinge nennen, für die ich ein schlechtes Gewissen habe. Zum Beispiel, wir waren bei McDonald's. Ja, denke ich, oh nee. Und die Kinder fanden es mega. Und dann denke ich, ja, dann ist ja sogar ein gutes Resultat. Dem Kind ging es gut. Es hat vielleicht nicht das wertvollste Essen gegessen, aber es hatte eine richtig gute Zeit mit mir. Ja,
Genau.
also die
Ja.
Kinder sehen das oft ganz anders. Und wenn man die fragt, was ihre drei besten Sachen waren, kann man schon drei Schuldgefühle vielleicht wegkippen, weil die fanden es gut.
Glaube, das
Und
ist
das
voll
ist
der
der wichtige
Dialog mit dem
Aspekt.
Partner.
Bitte.
Entschuldigung.
Ich wollte kurz sagen zu dem, was du, Katharina, gesagt hast. Ich komme ja aus einer Großfamilie und meine Mutter hat mal, als ich jetzt schon Kinder dann hatte, zu mir gesagt, weißt du, ist eigentlich egal, was du mit den Kindern unternimmst und welche Ausflüge du machst. Wenn du die Kinder fragst, was war toll in diesen Ferien oder an dem Wochenende, sagen die immer die Pommes und der Spielplatz.
Es braucht zu wenig, oder?
Ja, und dann habe ich auch gedacht, so, also gerade zu Beginn meiner Mutterschaft habe ich auch so gedacht, okay, ich will denen irgendwie auch viel zeigen. Wir wohnen hier dörflich. So, da habe ich gesagt, wir müssen irgendwie auch regelmäßig in die Stadt fahren. Die müssen irgendwie auch zurechtkommen in der Stadt. Und es ist tatsächlich so, wenn du mit denen nicht regelmäßig in die Stadt fährst, die sind nicht verkehrssicher. Ne? Das ist wirklich
Ja.
gefährlich so. Und dennoch ist es halt so, die Kinder gehen halt nicht mit dir in die Stadt, um verkehrssicher zu werden. Also nicht aus eigener Intention heraus. Aber wenn du halt sagst, komm, wir gehen jetzt ein Eis essen in der Stadt, dann kommen die total gerne mit und dann halten die auch gerne bei Rot an. Also so dieses, ja, ich glaube jetzt, man sollte die Kinder jetzt nicht immer per se mit Essen locken, das will ich nicht sagen, aber
Nee.
eben worauf achten die Kinder oder ja auch die Menschen, ne? Wenn du eine erwachsene Person fragst, wie war die Hochzeit, sagen die ganz oft, oh, das Essen war aber lecker, ne? Also wir ticken ja schon so ein bisschen so und dann da eben den Fokus drauf zu setzen und dann nicht dieses große, aufwendige irgendwas machen, nur weil wir denken, wir müssten es tun, sondern einfach schauen, was ist relevant für die Kinder.
Ja, oder die spielen vielleicht auch gerne auf der Baustelle im Matsch lieber als genau, im teuren Indoor-Spielplatz oder keine Ahnung. Also das ist ja oft so einfach eine andere Perspektive. Und die mal wieder einzunehmen, fällt uns manchmal schwer als Erwachsene, aber das kann da echt auch helfen.
Und das war das, was ich auch noch sagen wollte. Eben die andere Perspektive ergibt sich auch, wenn ich über meine Schuldgefühle in den Dialog gehe. Also seit ich meinem Mann manchmal einfach sage, mal, ich habe heute echt ein total schlechtes Gewissen wegen dem, eben, und mal gucke, wo er da gedanklich so umgeht und wie er die Situation betrachtet hat oder eben auch mal merke, dass er da vielleicht viel lockerer mit dem Thema schon sagt, aber schau doch, am Ende haben wir alle drüber gelacht oder er ist jetzt super entspannt eingeschlafen, wird schon alles passen oder red halt morgen nochmal mit ihm. Also einfach so auch, indem ich da offener damit umgegangen bin in den letzten Jahren, wenn ich dann mal Schuldgefühl habe oder auch mit einer Freundin, also einfach mal der Kater auch geschrieben haben, ich habe halt so ein schlechtes Gewissen, weil ich habe so geschumpfen und dann beruhigen wir uns halt gegenseitig. Wenn die eigene innere Freundin halt gerade vielleicht nicht so aktiv ist, dann muss man sich halt vielleicht mal eine reinholen oder eben mit dem Partner, der ja in der Regel auch, also wenn er auch involviert ist, auch das gut mit abschätzen kann und der dann einen größeren Blick hat vielleicht auch statt dem Tunnel Blick, den ich in dem Moment habe. Das ist, finde ich, auch sehr hilfreich.
Ja, vielen Dank für all eure Impulse. Für die Hörerinnen, die mehr von euch wollen, wo dürfen die sich hinklicken?
Auf www.mamafürsorge.com oder gerne auf Insta, da sind wir auch, mamafürsorge.podcast. Und unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, der berühmte Satz.
Genau.
Ja, und
Und
vielleicht doch unser Buch,
genau.
genau.
Ich würde sehr gerne noch unser Buch ans Herz legen, weil, also wir haben beim Schreiben von Täglich grüßt das Schuldgefühl haben wir davor die Schuldgefühle von Mamas gesammelt, so auch auf Social Media. Es wären dann eigentlich 26 große Themenblöcke geworden, über die Mütter dauernd schlechtes Gewissen haben. Also eben die Geburt, die Ernährung, auch partnerschaftlich, Berufstätigkeit, Kinderbetreuung, vieles von dem, was wir heute angesprochen haben. 20 haben es ins Buch geschafft, weil sonst wäre es einfach zu groß und zu dick geworden. Aber da schauen wir uns das an. So mit einem Faktencheck, was ist eigentlich wirklich. Wie sind wirklich die Konsequenzen oder wie sehen da die Fakten dazu aus? Was sagt die Wissenschaft auch zu diesen Bereichen? Und dann auch ein bisschen so Übungen zu den einzelnen Schuldgefühlthemen, wie man mit dem Schuldgefühl dann umgehen kann. Und auch ein großes Kapitel zum Selbstmitgefühl, wie man das in sich
Verlinke ich
aktivieren
alles
kann.
in den Shownotes und dann dürft ihr jetzt super gern den Abschluss machen. Ich freue mich, wenn ihr irgendwie nochmal so ein Hack, ein Tipp habt, wo ihr sagt so, das hilft mega, irgendwie die innere Kritikerin ja zu bekämpfen oder die mal an die Leine zu nehmen. So vielleicht auch was, was direkt umgesetzt werden kann.
Katas Lieblingshack sind die drei anderen Dinge, die noch schuld sein könnten.
Genau, den Michelle mich immer wieder daran erinnert, wenn es mir so geht.
Genau.
Ja.
Erzähl mal, wie das geht, Katharina.
Ja, ich überlege mir, wenn ich Schuldgefühl habe, dass was so ist, dann muss ich mir überlegen, welche drei anderen Dinge könnten schuld sein. Die Umstände, jemand anders. Also das heißt nicht, dass man anderen Schuldgefühle machen soll, aber hat vielleicht jemand anders da noch drauf Einfluss. Meine PMS könnte schuld sein dran, dass ich lauter geworden bin. Also sich einfach drei Gründe überlegen, was auch schuld sein könnte, weil dann ist man zumindest, wenn dann, nur noch einer von vieren und nicht der alleinige Grund.
Mega, vielen Dank für alle Impulse und für heute sage ich Tschüss.
Danke,
Danke.
ciao.
Ciao.
Wie schön, dass du diese Episode gehört hast. Wenn du Bock hast, deine To-Dos in den Griff zu kriegen, hol dir mein Buch Die Kopffrei-Methode: Mehr schaffen, weniger tun. Du findest es online, überall, wo es Bücher gibt und natürlich ist es auch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.